Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sandra Pfister, hallo. Die S-Klasse von Daimler wurde heute mit viel Pomp präsentiert. Das ist eine Werbenummer, eine Selbstdarstellung. Wir nehmen sie zum Anlass, um genauer auf die Autoindustrie zu schauen. Wir beginnen aber mit dem Bundeskartellamt. Faire Preise für Verbraucher werden oft durch Preisabsprachen hintertrieben. Und zwar in allen Bereichen. Jahrelang haben Hersteller von Badewannen und Duschkabinen sich abgesprochen. Und auch bei Brillengläsern, Gebühren für Geldautomaten, bei Zement, Kaffee oder Schokoriegeln haben Hersteller verabredet, sich nicht gegenseitig zu unterbieten. Das aufzudecken und saftige Geldbußen zu verhängen, ist eigentlich das Alltagsgeschäft des Bundeskartellamtes. Doch seit Jahren legt sich die Bonner Behörde jetzt mit ganz anderen Kalibern an, mit den Technikriesen aus den USA. Aktuell ermittelt das Bundeskartellamt gegen Amazon, weil Händler, die auf Amazon Produkte anbieten, sich benachteiligt fühlen. Und zuvor war schon Facebook dran. Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes.
Ja, wir haben ja gegen Facebook ein Verfahren geführt wegen der uferlosen Datensammlung.
Das Ziel, die uferlos gesammelten Daten von Facebook zu entflechten. Das Unternehmen sammelt bisher Daten von Usern auf verschiedenen Plattformen, auf eigenen wie WhatsApp und Instagram und auf Internetseiten anderer Anbieter. Der Bundesgerichtshof hat die Sichtweise des Kartellamtes schon bestätigt. Facebook sammelt danach unbeschränkt Daten, ist damit marktbeherrschend und hat diese Stellung missbraucht. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wird im November endgültig darüber entscheiden.
Das läuft im Kern dann darauf hinaus, dass Facebook den Nutzern eben auch die Möglichkeit eröffnen muss, Facebook als marktbeherrschendes Unternehmen zu nutzen, und zwar ohne gezwungen zu sein, in eine uferlose Datensammlung einzuwilligen.
Hofft der Präsident der Bonner Behörde. Die Digitalwirtschaft beschäftigt seine Mitarbeiter auch in anderen Fällen.
Gerade zu diesen Tech-Giganten kriegen sie immer sehr viele Beschwerden von sehr vielen Unternehmen und auch Bürgern. Da müssen sie immer sehr fein rausfiltern, was ist berechtigt, was ist nicht berechtigt.
Das heißt, zurzeit ist noch völlig offen, ob es ein regelwidriges System bei Amazon gibt, sagt Andreas Mund. Amazon hat zu Beginn der Corona-Krise eingegriffen beim Verdacht auf Wucherpreise, zum Beispiel bei Desinfektionsmitteln oder Masken. Darüber hinaus gibt es aber Vorwürfe von Händlern, die sich zu Unrecht blockiert sehen.
Und wir gucken uns jetzt ganz generell mal an, ob und wenn ja, welches System Amazon hat, um Preise seiner Händler oder der Händler zu kontrollieren. Wir wollen wissen, wenn es so ein System gibt, wie es funktioniert. Und wir wollen wissen, ob und inwieweit Amazon Maßnahmen gegen Händler verhängt, wenn die Preise, die diese Händler setzen, den Vorstellungen von Amazon nicht entsprechen.
Anderes Thema. Im vergangenen Jahr hat das Bundeskartellamt mehr als 1.400 Fusionsanträge geprüft. Nur in 4 Fällen hat es einen Zusammenschluss untersagt. Ein besonderer Fall für Andreas Mund, die Übernahme des Rangierlok-Herstellers Foslo durch das chinesische Staatsunternehmen CRRC. Chinesische Staatsunternehmen haben nach Ansicht der Behörde unbegrenzt Zugang zu Finanzmitteln chinesischer Banken. Das erlaubt es ihnen, ihre Produkte zu subventionieren und dann auf dem Weltmarkt zu Dumpingpreisen anzubieten.
Mit sehr niedrigen Preisen könnte man auf den ersten Blick meinen, das erfreut die Kunden. Mittelfristig und langfristig führt das aber eher zu einer Verdrängungsstrategie, sodass sie am Ende weit weniger Unternehmen am Markt haben, weil die schlicht diese Preise nicht halten können.
Trotz großer Bedenken hat seine Behörde der Übernahme schließlich doch zugestimmt. Dieses Ergebnis ist für Mund eine Art Blaupause.
Wir haben so ein bisschen in diesem Fall vielleicht vorweggenommen, was die Europäische Kommission jetzt auch tut, nämlich in ihre Überlegungen einzubeziehen, wie man mit diesen sehr starken Subventionen chinesischer und nicht nur chinesischer, überhaupt von Staatsunternehmen umgeht. Insofern war CRRC Foslo, auch wenn wir ihn am Ende freigegeben haben, für uns ein ganz wichtiger Fall, weil wir hier Maßstäbe erarbeitet haben, auf die wir jetzt in anderen Fällen zurückgreifen können.
Auch in seinem Kerngeschäft war das Bundeskartellamt im vergangenen Jahr ziemlich erfolgreich. Knapp 850 Millionen Euro sind in die Staatskasse geflossen, aus Bußgeldern wegen verbotener Preisabsprachen. In diesem Jahr sind die Ermittler wegen Corona bisher seltener als üblich zu Durchsuchungen in Unternehmen unterwegs gewesen.
Soweit Birgit Becker zum Bundeskartellamt. Alle 7 Jahre rollt eine neue S-Klasse vom Band bei Daimler. Die S-Klasse ist wichtig für das Image der Stuttgarter und sie verkauft sich gut an wohlhabende Chinesen, an Koreaner und Amerikaner. Aber die dicken PS sind mittelfristig angezählt. Und so kommt die heute vorgestellte S-Klasse zwiespältig daher. Dorothee Holz.
Alle 7 Jahre gibt es ein neues Modell, auf dem dann alle Hoffnung liegt. Zuletzt auch 2013. Damals steckte Daimler in großen Schwierigkeiten. Die Probleme der Stuttgarter sind seitdem nicht kleiner, sondern größer geworden. Daimler hat im Dieselskandal mächtig mitgemischt, aber vor allem hat die Corona-Pandemie dramatische Spuren hinterlassen. Im ersten Halbjahr einen Verlust von 1,7 Milliarden Euro. Die neue S-Klasse soll jetzt, wie es in vielen Medien heißt, ein Befreiungsschlag sein. In der größten Variante kommt das Auto mit über 600 PS daher und extrem hohem Verbrauch. Damit fährt Daimler in vollem Tempo zurück in die Vergangenheit. Jürgen Pieper, Autoanalyst beim Bankhaus Metzler, findet deutliche Worte.
Das ist immer noch die Schizophrenie oder das ist das gespaltene Bewusstsein, wie man das ausdrücken will.
Ein PS-Monster auf der einen Seite, eine CO2-neutrale Fabrik auf der anderen. Nachhaltigkeit soll bei Daimler auch ganz groß geschrieben werden. Damit wagt der Konzern aber einen echten Spagat, bei dem einiges auf der Strecke bleibt.
Die Glaubwürdigkeit bezogen auf die Zukunftsthemen, auf die Umweltthemen, leidet schon ganz klar unter den realen Handlungen der Beteiligten. Das ist erstmal so und das wird sich, glaube ich, auch so sehr schnell noch nicht ändern.
Dass Daimler immer noch auf hochtourige Verbrenner setzt, hat natürlich einen Grund. Der Konzern verdient kräftig mit jedem verkauften S-Klasse-Modell. Gewinnmargen von bis zu 20% sind drin. Beim Aktienkurs hat Daimler allerdings mehrere Gänge runtergeschaltet. Ende 2015 kosteten die Papiere noch über 80 Euro, heute nur noch die Hälfte.
Soweit zu Daimler. Gestern haben wir vom Arbeitsplatzabbau bei Continental gehört. Bei den Zulieferern kommen zeitversetzt die großen Probleme der Automobilindustrie an. Die späte und teure Umstellung auf Elektromobilität und ein akutes Absatzproblem durch Corona. Die Politik, die hilft den Autobauern gerade mit Zuschüssen aus der Patsche. Nächste Woche wird es wahrscheinlich nochmal einen Autogipfel geben. Und da geht es darum, ob die Zuschüsse auch für andere Autos als für Elektroautos und Plug-in-Hybride gelten. Viele Hybride, sagt heute die Deutsche Umwelthilfe, die verdienen diese Förderung überhaupt nicht. Anja Nils.
Wer sich für ein Plug-in-Hybrid-Auto entscheidet, will in der Regel klimafreundlicher fahren, als man das mit einem reinen Diesel- oder Benzinfahrzeug könnte. Ein Plug-in-Hybrid ist ja ein Auto mit Akku, der sowohl über den Verbrennungsmotor als auch am Stromnetz geladen werden kann. Den Schadstoffausstoß solcher Autos hat die Deutsche Umwelthilfe jetzt unter Realbedingungen, also auf der Straße, getestet und dabei herausgefunden, dass diese Autos keineswegs besonders umweltfreundlich sind, sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Bei Plug-in hat die Autoindustrie versprochen, wir versuchen möglichst viel elektrisch zu fahren und wenn es da nicht reicht, dann haben wir halt noch einen Verbrenner an Bord. Tatsächlich hat die Automobilindustrie mit den Plug-in-Hybriden auf besondere Fahrdynamik gesetzt. Das heißt, man versucht einfach noch schneller zu beschleunigen und der Elektromotor wird nicht zum Sparen eingesetzt, sondern zum Boosten.
Und der Elektromotor werde im Wesentlichen nicht per Plug-in, also in der Steckdose, aufgeladen, sondern über den Verbrennungsmotor des Autos.
Und das ist so ziemlich die ineffizienteste Form des Ladens. Wenn ich tatsächlich die Batterie jetzt extern auflade, habe ich relativ geringe Verluste. Mache ich das über den Motor, habe ich vielleicht noch einen Wirkungsgrad von 15%.
Und deshalb werde insgesamt bei diesen Autos mehr klimaschädliches CO2 ausgestoßen als zum Beispiel bei einem vergleichbaren Verbrennungsmotor, sagt Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe.
Die Reichweite im elektrischen Betrieb, die reicht in aller Regel zwischen 30 und 70 Kilometer weit. Das ist allerdings auch eine Herstellerangabe. In der Realität zeigen auch Untersuchungen, dass die viel geringer ausfällt. Das bedeutet, diese Fahrzeuge fahren in aller Regel im Verbrennermodus. Sie sind vergleichsweise, weil sie zwei Antriebe an Bord haben, schwerer als ein reines Verbrennungsfahrzeug und haben deswegen eben auch besonders hohe Emissionen, CO2-Emissionen.
Die EU-Grenzwerte seien zum Beispiel beim Porsche Cayenne Plug-in-Hybrid um das 5-fache überschritten worden. Nicht viel besser schnitten beim Test ein Mercedes A250e und zwei verschiedene Volvos XC ab. Besonders dramatisch sei, dass diese Fahrzeuge von der Bundesregierung auch noch wie Elektrofahrzeuge gefördert gefördert werden, was die Autoindustrie motiviere, fortlaufend neue Plug-in-Modelle auf den Markt zu bringen.
Der Umbau ist relativ klein. Ich nehme die Lichtmaschine raus, den Anlasser raus und baue dafür einen kleinen Elektromotor ein. Dann kommt noch eine kleine Batterie dazu und kann das Fahrzeug als Elektrofahrzeug fördern lassen. Tatsächlich ist dieses Auto dann aber sehr viel klimaschädlicher als das vergleichbare Fahrzeug mit einem ganz normalen, einfachen, effizienten Verbrenner.
Und im Gegensatz zu dem effizienten Verbrenner dürfe dieses Plug-in-Modell in Nordrhein-Westfalen dann auch noch auf der Umweltspur fahren, kritisiert Resch. Der Verbraucher habe zudem keine Möglichkeit, sich vorab über die wahren Schadstoffwerte des Autos zu informieren, weil die niedrigen Schadstoffangaben im Prospekt auf einem alten, inzwischen abgeschafften Prüfverfahren basieren dürfen. Das böse Erwachen für den Autokäufer kommt dann später, erklärt Barbara Metz.
Wenn jetzt eine Verbraucherin, ein Verbraucher sich so ein Fahrzeug kauft, nach Hause geht und dann irgendwann den Steuerbescheid für dieses Fahrzeug bekommt, erlebten sie natürlich eine große Überraschung, weil die Steuer sehr viel höher ausfällt, weil die nämlich entrichtet wird auf diesen Wert aus dem neuen Prüfverfahren.
Das sagt Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Was die andere Seite dazu sagt, das wollen wir auch nicht verschweigen. Der Verband der Automobilindustrie, der weist diese Vorwürfe nachdrücklich zurück. Hier werde offensichtlich versucht, eine moderne Antriebsart zu diffamieren, heißt es in einer Pressemitteilung. So viel ist jedenfalls sicher. Hybride gelten als schick und der Absatz steigt. Diesel hingegen werden nach den neuesten Zahlen bei Autofahrern immer unbeliebter. Kein Wunder nach dem Dieselbetrugsskandal. Hat der Diesel überhaupt noch eine Zukunft? Mischa Erhardt ist dem nachgegangen.
Trotz Dieselbetrugsskandal. Ganz abschreiben wird die Autoindustrie den Diesel aus verschiedenen Gründen nicht. Denn Dieselmotoren sind sauberer geworden.
Also der Diesel hat natürlich eine große Zukunft noch im Lkw-Bereich. Im Pkw glaube ich auch, dass er sicherlich noch 10 Jahre oder auch mehr Zukunft hat, ganz einfach, weil er sauberer geworden ist in den letzten Jahren. Das ist ja Ironie des Schicksals. Es gab zwar diesen Dieselskandal mit den Betrügereien bei den Abgaswerten, aber der Diesel ist deutlich sauberer geworden und ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit einem Dieselfahrzeug von vor 10 Jahren.
Meint Autoanalyst Frank Schwope von der NordLB. Auch Autohersteller prognostizieren dem Diesel noch eine Zukunft. Quasi im Epizentrum des Skandals bei Volkswagen finden sich auf der Webseite zusammengefasst 7 Gründe, warum der Diesel eine Zukunft hat. Unter anderem durch stark gesunkene Stickoxidausstöße seien Dieselmotoren die effizienteste und umweltfreundlichste Antriebsart, ist dort zu lesen. In der Tat stoßen Dieselmotoren theoretisch weniger CO2 aus als Benziner. Allerdings ist auch das umstritten. So rechnet das Umweltbundesamt vor, dass mehr und mehr SUVs mit Dieselmotoren in den Markt kommen, um den Spritverbrauch der schweren Karossen im erträglichen Rahmen zu halten. Deren entsprechend höherer Verbrauch aber zehre den CO2-Vorteil schlicht auf. Zudem werden Dieselkraftstoffe nach wie vor steuerlich subventioniert. Dass Diesel in Pkw in Zukunft weiter existieren, meint der Motorenexperte Michael Bargende vom Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren in Stuttgart. Nicht nur, aber vor allem auch in Form von Hybridfahrzeugen.
Ja, der Quantensprung kommt durch die Hybridisierung. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr, praktisch den Wirkungsgrad des Verbrenners alleine anzugeben, sondern es macht nur Sinn, praktisch den Wirkungsgrad im Zusammenhang mit der Hybridisierung anzugeben. Und da sind bereits heute Fahrzeuge käuflich erwerbbar. Und zum Beispiel einem Hersteller hier im Stuttgarter Raum als Plug-in-Hybrid. Da haben Sie die Hälfte der CO2-Emissionen, die 2030 grenzwert sein werden. Und vom gleichen Hersteller kriegen Sie auch Plug-in-Dieselhybride. Ja, und diese Dieselhybride sind die ideale Motorisierung für jeden, der viele Kilometer im Jahr fahren muss.
Andere Experten sind kritischer, wie der Automobilwirtschaftsexperte Ferdinand Dudenhöffer, der mittlerweile an der Universität in St. Gallen forscht.
Was wir sehen, ist, dass die Reichweiten von batteriegetriebenen Fahrzeugen wirklich deutlich länger werden. Das heißt, die Batterieforschung macht große Fortschritte. Von daher kann der Diesel ersetzt werden und er wird ersetzt werden, nach meiner Einschätzung im Pkw-Bereich. Dazu kommt, dass die ganz langen Strecken die wenigsten Leute fahren. Also kein Mensch fährt mehr heute 1000 Kilometer am Tag. Die meisten fahren überschaubare Strecken und da braucht man den Diesel nicht unbedingt. Der Diesel lebt heute deshalb auch, weil Treibstoff steuerlich subventioniert ist, besser gestellt ist als der Benziner. Ansonsten würden deutlich weniger Diesel verkauft werden.
Bei Daimler heißt es auf Nachfrage, dass der Diesel in Premiumfahrzeugen sehr wohl eine Zukunft habe. Die Daimler AG habe Anfang des letzten Jahrzehnts rund 3 Milliarden Euro in die Entwicklung und Produktion einer komplett neuen Dieselmotorenfamilie investiert. Diese Investition zahle sich aus, nachdem man das Problem des hohen Stickstoffausstoßes in den Griff bekommen habe. Auch BMW sieht beim Diesel noch eine Zukunft über dieses Jahrzehnt hinaus. In einem Interview hat der Entwicklungschef des Konzerns vor wenigen Monaten gesagt, dass die 4- und 6-Zylinder-Dieselmotoren noch sicher 20 Jahre verfügbar sein würden.
So, jetzt haben wir vom klassischen Verbrenner über Hybride und Diesel heute über fast alle Antriebsformen gesprochen, nur über die elektrische noch nicht. Auch dazu gibt es Neuigkeiten. Neue E-Autos haben angeblich über den gesamten Lebenszyklus eine deutlich geringere CO2-Bilanz als vergleichbare Verbrenner. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die Technische Universität Eindhoven in einer Studie im Auftrag der Grünen. Die Forscher kritisieren frühere Studien, die das anders gesehen haben. Sophie von der Tann.
Eine Studie der Universität Eindhoven im Auftrag der Grünen kommt zu dem Schluss, E-Autos sind sauberer als ihr Ruf. Über den gesamten Lebenszyklus hat ein neues E-Auto eine bis zu 80% geringere CO2-Bilanz als vergleichbare Verbrenner. Die Forscher kritisieren, dass in früheren Studien häufig falsche Annahmen gemacht worden seien. Zum Beispiel verursache die Batterieproduktion weniger CO2 als in älteren Studien angenommen, etwa weil man Batterien mittlerweile effizienter herstelle. Die Forscher untersuchten 3 E-Auto-Modelle, den Porsche Taycan S, den Volkswagen e-Golf und das Tesla Modell 3. Die Fahrzeuge bräuchten zwischen 11.000 und 30.000 Kilometern, um die energieintensive Produktion der Batterie auszugleichen. Außerdem gehen die Forscher von einer deutlich längeren Lebensdauer der E-Autos und Batterien aus. Und der Zuwachs an erneuerbaren Energien im Strommix werde sowohl Produktion als auch Fahren klimafreundlicher machen. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer hält es für sinnvoll, dass der Einsatz von Autobatterien in Europa daran gekoppelt werden sollte, dass sie mit Ökostrom hergestellt werden. Allerdings brauche es noch viel Anstrengung, bis es genügend Windparks und Solaranlagen dafür gäbe.
Eine neue Studie zu E-Autos. Lieferdienste und Supermärkte sind die Ausnahme. Ansonsten gibt es kaum eine Branche, die von Corona nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Das sieht man ziemlich klar auch bei denen, die immer schon etwas anständiger wirtschaften wollten und deshalb manchmal teurer sind. Carsten Zumack.
Berlins regierender Bürgermeister Müller kann den Deal mit Galeria Karstadt Kaufhof vom 3. August als großen Erfolg verbuchen. Zum Beispiel Erika Ritter von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg feiert die Vereinbarung im Ausschuss für Stadtentwicklung des Abgeordnetenhauses.
Ist es gelungen, tatsächlich 4 von 6 zu schließenden Warenhäusern wieder von der Schließliste runterzukriegen? Das ist ein Riesenerfolg. Es hat keiner wirklich so richtig dran geglaubt.
Nur 2 von 11 Warenhäusern in Berlin werden geschlossen. Aber dieser Erfolg hat einen Preis. In einer Absichtserklärung sicherte der Senat zu, den Bau von Großprojekten des Mutterkonzerns Signa zu unterstützen. Hochhäuser am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm und der Wiederaufbau eines legendären Warenhauses am Hermannplatz von 1929 im Bezirk Kreuzberg. Timo Herzberg, Vorstandsvorsitzender von Signa Deutschland, hat sich viel vorgenommen.
Unsere Vision ist es an dieser Stelle, nach dem Vorbild der historischen Bebauung, die 1945 durch die SS gesprengt wurde, nachdem sie ja fast unbeschadet den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, wieder zu erstellen und in diesem Gebäude eine vielfältig Nutzung unterzubringen, in dessen Kern natürlich unsere Karstadt-Filiale in die Zukunft blicken soll. Darüber hinaus bietet die Herstellung dieser historischen Kubatur eine hohe Flexibilität für die Unterbringung ganz vieler verschiedener Nutzungsarten.
Bislang aber verhedderte sich Herzberg mit seinen Planungen in der Genehmigungsbürokratie der Berliner Bezirke. Vor allem die Kreuzberger Bezirksverwaltung bekämpft das Projekt Karstadt am Hermannplatz. Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, will die Gentrifizierung in seinem Bezirk stoppen und ist auch deswegen gegen den Neubau des kolossalen Warenhauses am Hermannplatz.
Es ist ja schon eine Sache auf dem Tisch, die man durchsetzen will. Und es hat eben einen Hintergrund und den durchschauen wir schon. Es ist so, dass hier eine immobilienwirtschaftliche Strategie vonstatten geht.
Allerdings habe es Schmidt in den vergangenen 10 Jahren versäumt und mit ihm die Verwaltung des angrenzenden Bezirks Neukölln, den Standort Hermannplatz, strategisch zu entwickeln. In diese Lücke sei der Signa-Konzern eingesprungen, treibe Bezirke und Senat nun mit seinem Vorschlag vor sich her, meint die Urbanistin Cordelia Polina von der Technischen Universität Berlin.
Insgesamt wird es zukünftig weniger Bedarf an Handelsflächen geben. Es müssen also andere Nutzungen definiert werden, die in den Zentren für die gewohnte Urbanität und Attraktivität sorgen, beispielsweise aus den Bereichen Kultur, soziale Einrichtungen, Dienstleistungen oder auch wieder mehr Wohnen zurück in die Zentren.
Unter dem Druck des Senats und des Investors Signa wird der Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain sich nun bewegen müssen und einen Masterplan für die Bebauung auf den Weg bringen. Denn eine Erkenntnis war im Ausschuss für Stadtentwicklung mehrheitsfähig. Warenhäuser sind Ankerpunkte für die Entwicklung der Wirtschaft in ihrer Umgebung. Und nur wenn sie sich weiterentwickeln, können sie überleben.
Und das war ein Beitrag, in dem es darum ging, dass der Immobilienkonzern, der hinter Galeria Karstadt Kaufhof steht, Immobilien in Berlin bauen will für Handelsflächen. Und im Gegenzug verspricht er, Arbeitsplätze bei Karstadt Kaufhof zu erhalten. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich den falschen Beitrag anmoderiert habe. Und den Versprochenen, in dem es um den Zustand des fairen Handels geht, der kommt jetzt, ein Beitrag von Carsten Zumack.
Die Corona-Krise belastet auch den fairen Handel. Das teilte der Branchenverband heute bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz mit. Viele Weltläden leiden noch immer unter der Schließung im Frühjahr. Hinzu kommen steigende Lieferkosten und Transportprobleme. Das alles führt zu Umsatzeinbußen. Die Lage im Lebensmittelbereich sei nach wie vor prekär, beklagt das Forum Fairer Handel. Bei handwerklichen Produkten werden im laufenden Jahr sogar Einbußen von bis zu 20% befürchtet. Der Verband fordert für die Zeit nach Corona einen fairen Neustart. Konkret geht es ihm um ein starkes Lieferkettengesetz und ein Verbot von unfairen Handelspraktiken. 2019 haben die Verbraucher in Deutschland gut 1,8 Milliarden Euro für fair gehandelte Lebensmittel und handwerkliche Produkte ausgegeben, ein Plus von 9%. Der Gesamtumsatz hat sich in den vergangenen 7 Jahren fast verdreifacht.
Auch der faire Handel ist von Corona gebeutelt. Und damit kommen wir zur Börse und da ist heute Jan Plate. Herr Plate, wenn der Tesla-Gründer, wenn Elon Musk nach Deutschland kommt, dann verursacht das, das konnten wir den ganzen Tag beobachten, einen ganz schönen Auftrieb. Jetzt ist auch klar, dass er sich mit 2 Ministern trifft, offenbar mit Wirtschaftsminister Altmaier und mit Gesundheitsminister Spahn. Und beides deutet darauf hin, dass hier über das Geschäft geredet wird. Das Geschäft, das ist ja interessanterweise nicht nur Tesla, sondern auch CureVac, die Biotechnologiefirma, die einen Impfstoff gegen Covid-19 erarbeitet im Moment. CureVac ist ja auch an der Börse, das ist unser Zugang jetzt und das schlägt sich normalerweise auch im Kurs nieder.
Ja, und bei diesem Gespräch, da war ja vorher auch spekuliert worden über eine mögliche Beteiligung Musks an CureVac. Dazu gab es in dem Gespräch wohl nichts, da ist nicht gesprochen worden, hat ein CureVac-Sprecher bestätigt. Dennoch die CureVac-Aktie mit einem Plus von fast 1%. Und dann nochmal anders zu Elon Musk in Deutschland und Tesla erwähnt. Nicht nur ja Tesla als Autounternehmen, sondern auch als Stromunternehmen in Brandenburg, wo die neue Tesla Gigafactory im Moment entsteht. Da drehen sich ja auch zahlreiche Windräder, die produzieren oft mehr Strom als benötigt. Und mit seinen Batterien für Autos und für zu Hause und seiner Software, da könnte Tesla Experten zufolge überschüssigen Strom ein Geschäft machen. Das könnte dann den Preis für Autos drücken und vielmehr aber auch könnte das dann noch längerfristig die deutsche Strombranche mit RWE und E.ON aufmischen.
Nun ist Elon Musk ja ausgerechnet an dem Tag hier, an dem, wie wir das berichtet haben, Daimler die neue S-Klasse vorstellt. Wie reagieren denn die Anleger auf das neue Modell von Daimler?
Die neue S-Klasse, die kräftig Marge und Gewinn bringen soll, dazu dann noch das neue Werk, die Factory 56 oder deutscher die Factory 56, in der die neue S-Klasse gebaut wird, diese Factory komplett digitalisiert und vernetzt, die Daimler-Aktie mit einem Plus von 1,5%, jetzt im Moment sogar etwas besser als die anderen Autobauer.
Und der DAX insgesamt, der steht deutlich im Plus.
Der kann deutlich zulegen mit der Hilfe von deutschen und amerikanischen Wirtschaftsdaten. Der DAX verbessert sich um fast 2% auf 13.220 Punkte. Der Euro, der fällt etwas auf 1,18 Dollar. 1736 deutsche Staatsanleihen sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite mit einem Minus von 0,47% und der Goldpreis bei 1940 Dollar.
Danke, Jan Plate nach Frankfurt. Bei Kultur heute, da geht es gleich um die Filmfestspiele in Venedig, die trotz Corona stattfinden. Für die Wirtschaftsredaktion war das Sandra Pfister. Tschüss.